Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Max Oppel.
Hallo zusammen. Warum gibt es eigentlich immer noch kein Migrationsmuseum? Stoff zum Beföhnen ist doch eigentlich genügend da.
In jedem Objekt, was wir sammeln, erzählen wir eine Geschichte, die einzigartig ist.
Es ist ein wichtiges Objekt für mich. Es gehörte meinem Onkel. Es war ein Geschenk seiner Mutter, als er nach Deutschland kam in den 60er Jahren als Arbeitsmigrant.
Tja, seit 30 Jahren sammelt das Zentrum Domit Geschichten und Objekte von Migrantenfamilien. Warum das so wichtig ist, gleich unser Thema. Willkommen zum Kompressor. Glühwein ist ja das Getränk der Stunde. Überall sind die Verkaufsstellen mit den heißen Töpfen aus dem Boden geschossen, bis die Spielverderber in Politik und vom Ordnungsamt sie dann wieder schließen. Dabei ist das Trinken ja eigentlich kein Problem, nur eben das Zusammenstehen in Corona-Zeiten nicht gewollt. Auch ich bin kurzfristig zum Glühweinkonsumenten mutiert, obwohl ich das süße Zeug früher eigentlich gar nicht so richtig abkonnte. Was ist es also? Was treibt die Leute an? Kulturwissenschaftler Thomas Machow hat sich ein paar Gedanken darüber gemacht. Hallo.
Ja, hallo, Herr Oppel.
Herr Machow, Alkohol könnte man sich ja eigentlich auch von zu Hause mitbringen und wahrscheinlich auch sehr viel schmackhafteren. Wie erklären Sie sich jetzt diesen plötzlichen Glühwein-to-go-Konsum?
Das ist einfach eine Tradition, die noch gar nicht so furchtbar alt ist. Man könnte sagen, es ist wunderbar, sich äußerlich und innerlich warm zu machen. Innerlich durch den Glühwein und äußerlich dadurch, dass man Freunde oder Freundinnen trifft und mit ihnen gemeinsam dieses Getränk konsumiert, das ich auch nicht besonders schmackhaft finde. Dazu kommt, wenn es kalt ist, tut Wärme gut. Von innen, von außen, seelisch und natürlich auch körperlich. Hm.
Natürlich sind die Gastronomen auch dankbar für jede Möglichkeit zum Geld verdienen. Wie sehen Sie es mit oder wie stehen Sie zu der Verantwortung wegen Corona, die man dann doch hat als Gastronom bzw. als Konsument?
Natürlich hat man diese Verantwortung und wir sind heuer ohnehin dabei, sowas wie ein Kompromiss-Weihnachtsfest zu begehen. Ein bisschen was darf man versuchen, aber man muss dabei aufpassen. Es ist paradox, aber unvermeidlich. Wir müssen im Moment lernen, wie man Zuneigung, Wärme, Empathie, Solidarität gerade durch Techniken der Distanznahme unterstützt. Und das ist nicht immer einfach. Aber man kann sagen, Glühwein to go ist vielleicht ein ganz gutes Rezept. Wenigstens steht man dann nicht nebeneinander und fällt sich nach dem dritten Glas Glühwein in die Arme, sondern man geht miteinander und kann beim Gehen auf den Abstand achten.
Wo kommt denn der Glühwein eigentlich her, diese Tradition?
Die ist noch gar nicht so alt wie viele dieser Weihnachtsrituale oder Adventsrituale, die wir heute kennen, vom Advent ganz angefangen. Die sind im Wesentlichen alle im 19. Jahrhundert entstanden und ich denke, es gibt so in der Mitte des 19. Jahrhunderts gibt es schon Kochbücher mit Rezepten für Glühwein. Aber dass es Glühwein so auf Weihnachtsmärkten und Ständen gibt, das ist zum Teil noch jünger. Mhm. Würzwein allerdings gab es schon in der Antike, aber das war damals eher eine Technik der Weinproduktion überhaupt. Wenn man die Rezepte liest, die etwa Plinius kurz nach der Jahrtausendwende in seiner Naturgeschichte veröffentlicht hat, dann kann einem reichlich übel werden, denn die haben den gesamten Wein durchgewürzt und das dann in Amphoren, bleihaltigen Amphoren, dem Sonnenlicht ausgesetzt, um die Gärung zu beschleunigen. Da kam dann so eine Art von, man müsste fast sagen, heute so eine Art Sirup raus, den man verdünnen musste. Und ich kenne zumindest eine Stelle aus einer römischen Komödie, wo einer der Helden tatsächlich beschließt, Suizid zu begehen, indem er unverdünnten Wein trinkt. Das ist dann nichts, was wir heute mit dem Glühwein, ganz abgesehen davon, dass der antike Wein auch kalt war, vergleichen könnte.
Ja, da ging die Gefahr dann direkt vom Getränk aus. Nur ist es ja so, es gibt in einigen Städten selbstverständlich auch schon Verbote und so weiter, aber andere bieten doch Glühweintouren an, also dass man von Lokal zu Lokal geht und eben nicht im Pulk stehen bleibt, in Köln und Berlin zum Beispiel, damit es eben seine neue Ordnung hat. Was halten Sie von dieser Lösung?
Das kann eine Lösung sein, hängt einfach davon ab, wie groß die Gruppen sind, die sich dann zu solchen Touren zusammenschließen. Wenn das kleine Gruppen sind und nur in kleinen Gruppen macht das ja auch Spaß, dann kann ich mir das schon vorstellen. Und dann kann man natürlich auch versuchen, die notwendigen Abstände einzuhalten und man ist halt unterwegs und kann schon allein deshalb auch nicht so viel trinken, dass man alle Hemmungen verliert.
Sie haben ja gesagt, dass Sie auch nicht so ein Fan von Glühwein sind. Was ist für Sie eine persönliche, verträgliche Lösung mit gepflegtem Rauscherlebnis?
Na, schon lieber dann richtiger Wein und nicht Kühlwein. Ich mag den warmen Wein nicht besonders und ich mag halt den Zucker auch nicht so gern. Und diese Mischung aus Süß und Alkohol, gut, man kann sagen, das ist auch wie ein Stollen mit Rum, nur eben auch noch warm. Und mein Gott, ist nicht meine Leidenschaft, aber ich würde dann lieber den gepflegten Rausch mit einem guten Rotwein vorziehen.
Ja, Rotwein ist für alte Knaben eine von den besten Gaben, ne? Also ja, das meine ich jetzt auf keinen Fall, dass sie alt wären.
Aber doch, das
fällt mir natürlich nicht wieder ein. Kulturwissenschaftler und Philosoph Thomas Macho, ich danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen herzlich, Herr Oppel.
Migrantengeschichten gibt es millionenfach in Deutschland. Ein eigenes Migrationsmuseum mit einer Präsenzsammlung ist aber noch nicht eröffnet. Dabei sind viele Schritte dahin schon getan. Zum Beispiel gibt es eine große Sammlung von Dokumenten, Fotos und Objekten, Musik, Film. Alles, was Einwanderer an Kultur mitgebracht haben und womit sie bis heute leben, was für sie Identität stiftet. Beginnend mit den ersten Gastarbeitern nach dem Krieg. Auch gibt es längst Ausstellungen und Publikationen zum Thema. Und das alles wird seit 30 Jahren gebündelt beim DOMIT, dem Dokumentationszentrum über die Migration in Deutschland, das sich selbst auf seiner Webseite definiert als auf dem Weg zum Migrationsmuseum. Achmed Sezer ist Integrationsbeauftragter der Stadt Gronau und er hat das Zentrum mitgegründet. Hallo.
Ja, hallo.
Herr Sezer, Sie haben dann seit 90 begonnen mit dem Schwerpunkt Migranten aus der Türkei. Wie kamen Sie auf die Idee mit dieser Sammlung und wie hat sich das dann entwickelt?
Also es hat sich so entwickelt, dass wir die Erbe der türkischen Migration, türkischen Arbeitermigration sammeln, aufbewahren und öffentlich zugänglich machen wollten. Weil wir fanden also das schade, dass diese Geschichte irgendwann verloren geht. Und das wollten wir nicht zulassen. Somit haben wir auch angefangen zu sammeln und die aufzubewahren und auch öffentlich zu zeigen.
Mhm. Seitdem hat sich das ja erheblich erweitert. Vor 30 Jahren waren ja die ersten Gastarbeiter auch schon 30 Jahre und mehr in Deutschland. Später hieß es dann, die lebten hier in einer Parallelwelt. Wollten Sie eigentlich diese Welt sichtbar machen, wenn Sie sagen, es sollte nicht verloren gehen?
Wir wollten diese Welt auf jeden Fall sichtbar machen. Und wie Sie auch schon sagten, also wir haben als Migranten aus der Türkei damit angefangen, aber auch später auf die gesamte Migration nach 1945 ausgeweitet. Migration als prägendes Element der Gesellschaft wollten wir darstellen. Also nicht nur als eine parallele Welt, sondern als Migration hat diese Gesellschaft maßgeblich mitgeprägt. Und das wurde sehr oft nicht so in dem Maße zur Kenntnis genommen und gewürdigt. Und das finden wir eigentlich nach wie vor ein Thema, dass die Migration ein prägendes Element unserer Gesellschaft ist. Und das sollte auch geschichtlich aus einer Perspektive von allen Beteiligten, also sogenannte multiperspektivische Darstellung, war unser Anliegen.
Und damit man eben das würdigen kann, muss man es ja auch erstmal kennen. Ja? Und insofern ist die Sammlung natürlich dann wichtig, insbesondere Film und Musik in türkischer Sprache zu Beginn jedenfalls waren und sind wichtig für die Community. Achmed Sezer, Sie haben uns im Vorgespräch verraten, dass das Label Türkü Yola und die Sängerin Yüksel Özkasap eine besondere Rolle spielten. Emo von Yüksel Özkasap. Was löst dieses Lied bei Ihnen aus, Herr Sezer?
Also dieses Lied und fast alle anderen Lieder von Yüksel Özkasap, die auch Nachtigall von Köln genannt wurde, löst also sehr gefühlsbetont Sehnsucht, Melancholie, Trennung und das Leben in der Fremde. Fast alle Lieder sind also zu dieser Thematik, so in der Art der Arabesk-Musik, also so mit arabisch-ähnlichen Klängen in türkischer Sprache. Emo ist einer von diesen, Emo ist also ein Mädchenname, erzählt auch von einem Liebeslied eigentlich.
Mm-hmm. Nun, das ist natürlich nur ein Beispiel, die Sammlung ist bis heute erheblich gewachsen. Welche Dinge sehen Sie da als besonders wichtig für, naja, migrantische Kultur und Identität an?
Also wir sammeln erstmal alles, was die Migration ausmacht. Aber ganz wichtig natürlich sind auch diese Elemente wie Musik, Filme, Bücher. Also wir haben auch zum Beispiel Bibliothek über 15.000 Exponaten Hierbei muss ich auch sagen, unsere Sammlung ist mittlerweile über 150.000 Exponate. Zum Beispiel die Filme, die hier produziert worden sind, aber auch die Filme, die hier unter den damaligen türkischen sogenannten Gastarbeitern gerne in Videokassetten gesehen worden sind. Die sammeln wir alles.
Darunter sind auch diese ganzen Trash-Filme, die sozusagen als Kopien in Istanbul damals gedreht wurden, oder?
Richtig. Die habe ich damals in einem zweisprachigen Zeitschriftforum selber darüber was geschrieben und ich nannte diese Videokassetten Heimat aus Konserve. Also diese Sehnsucht zur Heimat stellte man also ab so Mitte 70er Jahren mit diesen Videokassetten. Das Fernsehen war in vielen Haushalten zu einer Leinwand geworden, die nur diese Kassetten abgespielt wurde.
Also klar, ich meine, man kann das Anliegen absolut nachvollziehen, dass man diese Welt erstmal sichtbar machen muss, um überhaupt migrantische Anliegen auch zu verstehen oder migrantische Welten, Lebenswelten nachvollziehen zu können. Nun sprechen wir oft hier im Kompressor darüber, dass es heute so ist, dass Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland eigentlich am besten dann integriert sind, wenn man ja die Tatsache der Migration eigentlich gar nicht mehr thematisieren muss. Wie sehen Sie diesen Aspekt?
Wir sind eigentlich auch auf dem Weg, eine Gesellschaft zu werden, wo wir von den Wir sprechen und damit die Gesamtgesellschaft meinen. Aber bis dahin müssen wir wahrscheinlich noch eine Weile gehen. Die einzelnen Geschichten sind für uns wichtig.
Und dieser Ansatz, dass man eigentlich dieses Thema lieber, naja, sagen wir mal, erstmal beiseite lässt, weil man sich eben darüber nicht definieren lassen will. Begegnen Sie auch diesen Einstellungen?
Wir wollen uns nicht über diesen Weg definieren. Aber die Gesellschaft ist nun mal, besteht nicht nur aus Gleichgesinnten wie wir. Die Gesellschaft macht nach wie vor diese Trennung, sonst würden ja diese Begriffe nicht entstanden. Also wir strapazieren schon die deutsche Sprache, um diese Menschen irgendwie einen Namen zu geben, und zwar seit Anfang an. Angefangen von Gastarbeiter, ausländische Arbeitnehmer, und dann hat man festgestellt, ausländische Arbeitnehmer, aber nicht alle gehören zu den arbeitenden Bevölkerung, ausländische Arbeitnehmer und ihre Familien, bis hin heute Menschen mit Migrationshintergrund, ohne eigene Migrationsgeschichte. Das sind alles Begriffe, die versucht wird, also diese Menschen zu irgendwie einen Namen zu geben. Aber unser Ansinnen ist natürlich, diese Menschen ist ein Teil dieser Gesellschaft, so wie Sie und ich auch, und haben die gleiche Daseinsberechtigung.
Das ist unser Hauptanliegen. Ja, dass Migranten ihre Herkunftsgeschichte und das Berichten darüber auch weiterhin wichtig ist, das zeigt zum Beispiel eine Kampagne des Familienministeriums Nordrhein-Westfalen, für die der Rapper Eko Fresh einen Song aufgenommen hat.
Dein Großvater kam in dieses Land, wo er gar niemanden kannte. Sein Kumpel hatte ihm erzählt von einer Arbeit, die er fand. Sein Schicksal nahm er in die Hand, als er auf den Wagen sprang. Die Fahrt war lang, doch für die Familie trat er sie gern an.
1994, der Song von Eko Fresh, ein Musiker, der seine Herkunft offenbar stark reflektiert. Das machen aber nicht alle Rapper so, oder?
Also nicht alle, aber Eko Fresh ganz besonders, also sehr sozialkritisch, sehr politische Texte. Er singt in zwei Sprachen, manchmal in einem Song, also beide Sprachen bedient er. Und dieser Song, also 1994, ganz besonders für uns auch wichtig, weil dort wurden auch so unsere Exponate auch gezeigt als Hintergrund bei der Aufnahmen.
Sie arbeiten ja nun seit 30 Jahren darauf hin, vom Online-Dokumentationszentrum mit Projekten und Ausstellungen dann eben zu einem tatsächlichen Migrationsmuseum mit einer ständigen Sammlung zu kommen. Der Standort soll Köln werden. Wann ist es soweit?
Wir hoffen, dass es also mit dem Baubeginn 2023 beginnen und 2025 die Eröffnung. Wir sehen ja damit als das Gedächtnis der Migrationsgesellschaft in Deutschland. Und wir hoffen, dass es also bis 2025 das auch klappt. Die finanziellen Möglichkeiten sind da. Bund und Land finanzieren in gleicher Höhe. Also im Bundeshaushalt wurde also 22,1 Millionen für dieses Projekt eingestellt. In der gleichen Höhe beteiligt sich auch das Land. Und Stadt Köln, unser also dritter Kooperationspartner mit dem Standort in Köln-Kalk, die Halle, wird dafür vorgesehen. Wir sind in der Vorbereitungsphase. Und wir werden, so hoffe ich, 2023 diese Vorbereitungen abschließen und mit tatsächlichen Bau beginnen. und somit, dass auch 25 eröffnet werden kann.
Mit großen Schritten auf dem Weg zum Migrationsmuseum. Das war Ahmed Seser vom DOMIT, dem Dokumentationszentrum über die Migration in Deutschland. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute vor 40 Jahren wurde der Sänger John Lennon in New York erschossen. Sein Mörder sitzt noch immer im Gefängnis. Im Deutschlandfunk Kultur erinnerte der deutsche Musiker Heinz-Rudolf Kunze an den Ex-Beatle Lennon und sprach über die Bedeutung von Coversongs mit Blick auf John Lennons Lied Imagine als einem der meistgecoverten Hits aller Zeiten.
Ich glaube, jeder Künstler, den ich kenne und den ich mir vorstellen kann, freut sich doch, wenn ein Lied in der Öffentlichkeit ein lebhaftes Schicksal hat. Und wenn andere Musiker Lust haben, das nachzusingen, dann ist es doch immer ein großes Kompliment. Und ich kann mir eigentlich, also wenn ich von mir ausgehe, nicht vorstellen, dass ich da irgendjemand böse bin.
Der Popsänger Heinz-Rudolf Kunze. Der Europäische Filmpreis wird in diesem Jahr an mehreren Abenden hintereinander vergeben. Die digitale Verleihung beginnt heute Abend mit einer Gesprächsrunde. Ab morgen werden die Auszeichnungen verliehen. Am Samstag wird dann der beste europäische Film des Jahres prämiert. Nominiert sind diesmal auch zwei Filme von deutschen Regisseuren. Der Liebesfilm Undine von Christian Petzold und die Literaturverfilmung Berlin-Alexanderplatz von Burhan Kurbani. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat sich nach ersten Stützungsmaßnahmen für neue Milliardenhilfen für die Kultur in der Corona-Krise ausgesprochen. Ein Großteil der Programme sei weit überzeichnet, so die CDU-Politikerin. Man brauche vermutlich mindestens doppelt so viel Geld, zumal die 1 Milliarde Euro nur eine Antwort auf die ersten Schließungen im Frühjahr war. In der aktuellen Situation sind Kulturschaffende auf allgemeine Unterstützung mit den Hilfsmaßnahmen von Bund und Ländern angewiesen. Die Geigerin Anne-Sophie Mutter möchte mit Auftritten in Gottesdiensten Spenden für freiberufliche Musiker sammeln, die von der Pandemie betroffen sind. Sie warb in einer Mitteilung um Unterstützung für ihre Kollegen, die durch Corona in Existenznot geraten seien. Musik sei für viele Menschen ein Refugium, eine Quelle der Kraft, des Trostes und der Hoffnung. Bitte unterstützen Sie diejenigen, die Ihnen dieses Geschenk machen, so die Geigerin wörtlich. Mutter wird am 3. Adventssonntag die evangelische Messe im Hamburger Michel musikalisch gestalten.
Sexarbeit findet mitten in Deutschland auch an Landstraßen entlang von Wäldern in Niedersachsen statt. Prostituierte arbeiten in gemieteten Wohnwagen, sogenannten Love-Mobilen, neben denen dann die Freier parken und dann die Arbeit der Frauen in Anspruch nehmen. Ein Dokumentarfilm, dieses Jahr schon im Kino gelaufen, auch erfolgreich, porträtiert einige der dort unter schwierigen und auch gefährlichen Umständen lebenden Frauen. Heute Abend läuft er dann im Free-TV.
Die manche Kunden immer kommen hier und schlagen die Frau. Ich sage ihm auch, nein, ich kann nicht. Und die sagt mir, ich habe von das bezahlen. Ich habe bezahlen, was ich mache. Gibst du mein Geld zurück?
Das sagt die Prostituierte Milena über ihre Kunden im Film Laufmobil von Regisseurin Elke Margarete Lehrenkraus. Und Kompressorkritikerin Jenny Zülke hat den Film für uns gesehen. Hallo.
Hallo.
Ja, was genau wird denn in Laufmobil eigentlich erzählt?
Ja, das ist das Porträt eigentlich von drei Frauen. Zwei davon sind junge Sexarbeiterinnen. Milena, die haben wir gerade gehört, aus Bulgarien, und Rita aus Nigeria. Und deren Love-Mobils, also fahrbare Bordelle in Form von Wohnwagen oder eben Wohnmobilen, die stehen da ganzjährig an dieser Landstraße in Niedersachsen. Und da kann man also hinfahren und für die Preise werden teilweise auch genau genannt in dem Film, sich zum Beispiel für 30 Euro einen Blowjob abholen. Mehr kostet dann mehr. Und es gibt deren Vermieterin, die Besitzerin der Wagen, Uschi, die viel älter als die Frauen ist und da mit nikotinstarker Stimme und langen Fake Nails ihre Miete eintreibt, täglich 50 oder 70 Euro, inzwischen durch in ihrem kleinen Häuschen mit den Chihuahuas spielt und permanent qualmt und mit neuen potenziellen Mieterinnen telefoniert. Und diese drei Frauen, die Regisseurin über einen wahnsinnig langen Zeitraum von 3 Jahren immer wieder besucht und mit ihnen gesprochen hat, die erleben wir im Alltag. Wir sehen sie mit Freiern. Der Film zeigt also auch die Kunden. Allerdings ist natürlich kein Sex zu sehen, aber die Vorgespräche dazu zum Beispiel. Wir sehen die beiden aktiven Prostituierten zweifeln, ob sie den Job wirklich noch machen wollen. Es gibt dann auch einen Mord im Milieu, der diese Frauen natürlich sehr ängstigt. Und wir erfahren langsam einiges über die Hintergründe für ihre jeweiligen Entscheidungen. Wobei das zumindest bei Milena, der Frau aus Bulgarien, etwas fraglich ist, wie selbstbestimmt diese Entscheidung Vergewaltigung wahr. Sie erzählt von falschen Versprechungen, mit denen sie nach Deutschland gelockt wurde und anschließend monatelang Missbrauch. Und auch Uschi, das kommt dann später heraus, hat schon als Kind Missbrauchserfahrungen gemacht. Das passt insofern zu der Beobachtung, dass ein großer Teil auch selbstständig arbeitender Sexarbeiter und Arbeiterinnen Missbrauchserfahrungen hat.
Das hört sich ja alles nach einer sehr, sehr authentischen Recherche an. Andererseits ist natürlich immer die Kamera an und dann weiß man natürlich nicht, was passiert. Also kann solch eine intime Situation überhaupt abgebildet werden?
Ja, das finde ich wirklich, wirklich erstaunlich an diesem Film. Man fragt sich zunächst, wie sich denn dieser Fly-on-the-Wall-Doku-Style, also das wirklich komplette Nicht-Vorhandensein des Teams aus Regie und Kamera, bei diesem Thema und in dieser intimen Atmosphäre überhaupt bewerkstelligen lässt. Normalerweise schaut ja immer jemand in die Kamera, gerade wenn man in beengten Räumen wie eben diesem Love-Mobil ist. Das Team ist einfach anwesend und das vergessen die Porträtierten normalerweise nicht. Und die Freier, wie gesagt, bei denen könnte man ja denken, dass sie vielleicht auch nicht unbedingt vor der Kamera auftauchen wollen, weil so alle wissen, dass sie für Sex bezahlen müssen. Aber das ist ganz anders in diesem Film. Die Regisseurin erzählt ja auch schon mal hier, dass sie sich so lange und so intensiv mit ihren Porträtierten beschäftigt hat, dass die ihr komplett vertrauten, sie und den Kameramann wirklich kaum beachteten. Und die Kunden waren angeblich, so sagt es die Regisseurin Elke Margarete Lehrenkraus, die fanden das völlig okay, vorzukommen, sind überhaupt nicht befangen. Das Ganze ergibt dadurch wirklich eine ziemlich authentische Beschreibung. Dazu kommt, dass man das Gefühl hat, die Frauen erzählen in ihrem Tempo. Also sie werden nicht durch Fragen in bestimmte Richtungen gedrängt. Diese Fragen gab es ihm oft bestimmt, da bin ich ganz sicher. Und nach wie vor entscheidet ja auch die Regie, welche Bilder sie dann wie zusammenschneidet und welche Musik sie darunter legt, um eine bestimmte Stimmung zu verstärken. Auch Dokumentarfilm wird ja inszeniert. Aber diese Unbefangenheit und Authentizität der Protagonistin, die gibt dem Ganzen zuweilen sowas von einem Spielfilm.
Das heißt, der Zuschauer, die Zuschauerin kann sich wirklich eine ganz eigene Meinung bilden oder nimmt eben die Regisseurin da doch eine bestimmte Haltung zum Thema Prostitution ein?
Das fand ich auch sehr interessant. Das Thema ist ja ein wahnsinnig ambivalentes und wird unterschiedlich diskutiert. Einig sind sie natürlich alle, dass Zwangsprostitution immer absolut verachtenswert und strafbar ist und nicht passieren darf. Nur, ob es eine in Gänsefüßchen gute, menschenwürdige Form der Sexarbeit gibt, darüber streiten sich die Geister, die Beteiligten und auch die Politiker und Politikerinnen. Und diese beiden Frauen im Film, die scheinen ja freiwillig im Beruf nachzugehen. Man weiß jetzt nicht, ob sie als Prostituierte registriert sind, wie es das immer noch recht neue Prostitutionsschutzgesetz vorsieht. Aber jedenfalls sagt Rita, sie habe auch in Nigeria hin und wieder als Prostituierte gearbeitet, aber dann gehört, dass sie im gleichen Beruf hier mehr verdienen kann. Also wenn man Sexarbeit als Arbeit akzeptiert, dann kann man sie sozusagen als Wanderarbeiterin sehen. Die andere, Milena, die hat zwar Gewalterfahrungen und Zwang erlebt, aber inzwischen arbeitet sie auch selbstständig mit wirtschaftlichem Zwang. Sie schickt das Geld nach Hause, sagt sie. Und dann gibt es eine Szene, in der jemand dieser Uschi vorwirft, die Mädchen auszubeuten und die sagt, wieso? Ich gebe ihnen doch Arbeit. Das Thema bleibt also, finde ich, in der Darstellung sehr ambivalent. Der Film überlässt dem Zuschauenden ein bisschen das Urteil und das ist auch gut. Andererseits habe ich das Gefühl, dass die Regisseurin doch eine ganz klare Haltung hat und sich genau darum so zurückhält. Zum Beispiel würde man ja gerne wissen, ob diese Frauen tatsächlich täglich mindestens 50 Euro Miete zahlen, also um die 1500 Euro im Monat, und wie sie dann für das Geld nicht woanders wohnen und zum Beispiel im Bordell arbeiten. Anscheinend ist die Arbeit im Wohnmobil lukrativer. Das klingt jetzt vielleicht wie so eine typisch deutsche Konzentration auf Mammon, aber es geht ja auch um das Spannungsfeld von, was tue ich mir in meinem Körper, meiner Psyche an, um Geld zu verdienen. Und im weitesten Sinne um das System. Welche Menschen aus welchen Ländern müssen solche Tätigkeiten überhaupt akzeptieren? Und es gibt, nebenbei wird das erwähnt, ja auch deutsche Frauen, die diese Art von Arbeit machen. Woran liegt es denn bei denen? Die Zweifel, das Unglücklichsein dieser Frauen, die scheinen jedenfalls am Ende Überhand zu nehmen. Insofern finde ich, dass der Film sich subtil positioniert, vielleicht nicht gegen alle Arten von Sexarbeit, aber gegen ein System, in dem Menschen, vor allem Frauen aus unterschiedlichen Ländern, unterschiedlich stark ausgebeutet werden können.
Also ich höre da auf jeden Fall raus, dass es ein sehenswerter Film ist.
Absolut. Allein um darüber zu diskutieren, um sich seine eigene Haltung mal wieder klar zu werden, der lässt sich auch Zeit, der Film, der hat diese Spielfilmqualität und er hat diese themenimmanente Dramatik. Er hat auch ulkige Szenen, wie Uschi das Fotoalbum durchblättert, mit so alten Pufffotos drin und dann sagt, ach, das war der Puff in Heidelberg 1981. Und natürlich würde man diesen Film am liebsten vor allem den vielen Männern zeigen, die für mich immer absolut nicht nachvollziehbar sich nicht daran stören, dass sie mit jemandem Sex haben, der sie eklig findet und das nur für Geld macht. Inwiefern das zutiefst menschenverachtend, vielleicht sogar schwer menschenzerstörend ist, diese Frage stellt der Film im Prinzip auch. Denn dass Sexarbeit absolut nichts mit weiblicher Lust, sondern ausschließlich mit männlicher Lust zu tun hat und damit eigentlich das Gegenteil von konsensuellem, für alle Beteiligten befriedigendem Sex ist, das wird schon sehr deutlich.
Love Mobil, Prostituierte und ihre Arbeit in Wohnmobilen läuft heute Abend um 23.55 Uhr im NDR. Und ich danke herzlich für diese recht umfassende Analyse, Jenny Zücker.
Gestalten. Architektur und Design.
Die nächste Corona-Lockdown-Verschärfung dreut ja bereits, meine Damen und Herren. Wenn Sie in Sachsen wohnen, dann können Sie sich schon ab Montag wieder voll auf die Hausarbeit konzentrieren, Schulen und Geschäfte zu, für die Hobbyköche. Eine großartige Nachricht, auch für die Salatfans darunter. Warum die Salatschleuder das Küchengerät der Pandemiezeit sein könnte, das hat Katharina Kühn für uns herausgefunden.
Salat wird unbarmherzig mit aller Kraft an die Außenwände eines Siebs gedrückt. Alles ist in Bewegung. Die Kurbel dreht sich, das Plastik ächzt, der Schweiß fließt. Naja, eher das Waschwasser. Trotzdem, für eine gute Salatschleuderumdrehungszahl braucht es Muckis. Die einen finden sie unersetzlich.
Ich persönlich mag es halt nicht, wenn der Salat nass ist. Und bevor ich den da irgendwie ewig abtropfen lasse, mache ich es lieber so ratzfatz in der Salatschleuder.
Ich hatte eine 2007, die habe ich in Holland zum Studium gekauft. Alle haben mich ausgelacht, aber heimlich haben sie sie trotzdem benutzt.
Die anderen überflüssig.
Ist total spießig, weil es nimmt ja auch total viel Platz weg irgendwie. Es lohnt sich quasi nur, wenn man eine Wohnung hat, die so groß ist, dass so eine Salatschüssel, die ja echt viel Platz wegnimmt und hässlich ist, da reinpasst.
Das Prinzip der Salatschleuder: In einer Schüssel ist ein Sieb, das wiederum auf einer Achse sitzt. Über den geschlossenen Deckel kann man mit einer Kurbel oder einem Seilzug das Sieb drehen. Durch die Zentrifugalkraft, die bei dieser Drehung entsteht, wird das Wasser von den Salatblättern aus dem Sieb an die Schüsselwände gedrückt und läuft unterhalb des Korbes ab.
So, ist jetzt auch nicht unanstrengend, aber wir sind ja stark.
Stark muss man sein, um den Salat zu kurbeln. Und in der Zeit, in der Fitnessstudios geschlossen und Restaurantbesuche unmöglich sind, verbindet dieses kleine Küchenworkout zumindest ein bisschen unsere Sehnsüchte. Die Salatzubereitung war schon im 19. Jahrhundert anstrengend, erzählt Thea Sauer, wissenschaftlicher Volontär im Industriemuseum Elmshorn.
Da hat man sich also neben Behilfsmitteln wie zum Beispiel einem Kopfkissenbezug oder einem Stoffbeutel eine Art Korb genommen mit einem Handgriff. Und diese Körbe waren teilweise aus Geflecht, aus Draht hergestellt oder auch aus durchbrochenem Messing. Und man wirbelte diese dann mit Armeskraft sozusagen durch die Gegend und konnte so erzielen, dass man das Wasser vom Salat trennte.
In den 1970ern kam dann die erste industriell gefertigte Salatschleuder auf den Markt. Erfunden wurde sie von dem Schweizer Karl Züsset, Gründer der Firma Zylis. So die Version der Schweizer. Die Franzosen glauben übrigens, dass Jean Mantelet, Gründer der Firma Moulinex, zum ersten Mal Salat in einer Essoureuse à Salat trocken wirbelte. Wer auch die Idee hatte, sie war ein Verkaufsschlager. Erst in Europa und dann auch auf Übersee, weiß Thea Sauer.
Aus den USA gibt es Berichte, dass die Salatschleuder hier so gut ankam, dass es sogar zu Lieferengpässen kam.
Seit den 70er Jahren hat sich im Aufbau wenig geändert. Zwar muss die Salatschleuder nicht mehr grundsätzlich orange sein. Es gibt neben Kunststoff auch Edelstahlvarianten. Neue Modelle werben mit Pumphebeln für höhere Geschwindigkeiten. Doch noch immer steht die Salatschleuder klobig und sperrig in den Küchenschränken. Könnte dabei der Salat nicht längst vom Thermomix gewaschen und getrocknet werden? Gibt es keinen Kitchen-Aid-Roboter, der das übernimmt? Oder eine Maschine von Philips oder WMF? Schließlich ist das Kurbeln durchaus anstrengend. Warum hält die meist manuell zu bedienende Salatschleuder in unserer Hightech-Küche so lange durch? Ein Anruf bei Tilman Allert, Soziologe und Autor des Buches Latte Macchiato – Soziologie der kleinen Dinge. Er verweist als erstes auf die Kochkunst, wie sie in vielen Küchen praktiziert wird.
Da geht es um Prisensalz oder Teelöffel oder angedeutete in die Speise geratene Gewürze. In Kontrast dazu ist die Schleuder die Anarchie schlechthin in der Kochkunst. Also sie ist das archaische Mittel, mit dem man in der Küche hantiert, in einer Umgebung, in der es eigentlich immer nur um Verfeinerung geht.
Einerseits könnte die Salatschleuder also als Symbol für das wenige Wilde in der Küche stehen bleiben.
Dazu passt natürlich wunderbar, dass sie also wie eine dicke Trommel immer im Weg ist, aber sozusagen darauf besteht, als ganz wichtiges Instrument eingesetzt zu werden.
Und dann gibt es natürlich noch die Tätigkeit an sich.
Da ist man in einer Umgebung, in der es, wie gesagt, nur um Verfeinerung geht. Ja, geradezu die Windkraft selbst. Man ist sozusagen der David mit der Steinschleuder. Und das macht natürlich Laune,
sagt der Soziologe Tilman Allert. Und Laune braucht es gerade jetzt. Im Social Distancing kann man nur gegen die Einsamkeit ankurbeln, heimlich den Ärger über das Virus rauslassen und das Waschwasser spritzen lassen. Sozial akzeptierter Aggressionsabbau. Und deswegen wird wohl auch keine noch so hochautomatisierte Hightech-Monster-Küchenmaschine der Salatschleuder gefährlich.
Aber bitte nicht jemanden verletzen mit dieser aggressionsabbauenden Maschine der unterschätzten Salatschleuder, die mitunter eine heilsam wirkende Wirkung haben kann.